mit 190 durch die 70er-Zone. Ein Unfall mit tödlichen Folgen. In dieser Folge sprechen wir über einen Unfall, bei dem ein unschuldiger Mensch ums Leben gekommen ist. Es gibt viele Besonderheiten, die dieser Prozess mit sich bringt, und über alles sprechen wir natürlich ausführlich in unserer neuen Folge. Und ganz zum Schluss haben wir auch noch ein Urteil für euch im Gepäck. Da geht es um einen Prozess gegen einen Mann, der andere Männer kastriert hat im eigenen Wohnzimmer. Ja, unfassbar, den Prozess hatten wir ausführlich im Januar besprochen, könnt ihr natürlich nachhören. Und das Urteil gibt es, wie gesagt, am Ende dieser Folge. Also, eine Menge drin zu hören, wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Dafür danke und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist natürlich wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Auch für Sie ein besonderer Prozess, ein emotionaler Prozess. Hi Conny.
Hallo Olli.
Wir sind heute mal in Ruderstadt, das ist ja südöstlich in Thüringen, um es mal ein bisschen einzuordnen, sind wir selten, aber diesmal sind wir am Amtsgericht und worum geht's?
Es geht um einen schweren Unfall. Es geht darum, dass im Mai letzten Jahres ein 43-Jähriger sein Leben verloren hat auf der Umgehungsstraße, so nenne ich sie jetzt mal, auf der B85 Saalfeld-Rudolstadt, durch einen wirklich tragischen Unfall. Es ist allerdings keine fahrlässige Tötung angeklagt, sondern in diesem Fall verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge. Es ist wirklich eine komplexe Geschichte, eine, die nur Verlierer kennt. Entschuldige, ich kann das nicht anders sagen. Und ich will es auch gleich vorwegnehmen, worüber fast nicht geredet wurde, zumindest an dem Tag, an dem ich im Prozess war. Worüber wirklich nicht gesprochen wurde, ist der 43-Jährige, der war nicht als Nebenkläger, also seine Angehörigen haben keine Nebenklage in diesem Verfahren beantragt gehabt. Ich will das vorwegnehmen, weil ich halt tatsächlich finde, das kommt immer ein bisschen kurz in diesen Prozessen. In der Todesanzeige seiner Kollegen ist er als äußerst warmherzig, hilfsbereit und sehr nett beschrieben worden. Habe ich gesucht, habe ich noch meine Gänsehaut gehabt und der Mann lebt nicht mehr. Hm. Und er war völlig unschuldig, so zumindest, das kann ich schon vorwegnehmen, hieß es dann im Urteil.
Wer ist denn da angeklagt? Weil da hat man ja auch gleich so Bilder im Kopf, dass es so ein junger 20-Jähriger mit einem hochfrisierten Auto ist, um es mal ganz salopp zu sagen.
Stimmt leider. Leider sage ich deshalb, also es ist ein Audi RS8 mit 500 oder 600 PS, also ein hochmotorisiertes Auto. Der Angeklagte entspricht aber überhaupt nicht dem Klischee, was auch ich da im Kopf habe. Es ist ein junger Mann, der einem Job nachgeht, der extrem angefasst gewirkt hat, auch in dieser Verhandlung, dem das sehr, sehr nahe gegangen ist. Ich werde das nachher noch ein bisschen genauer beschreiben, wenn ich zur Urteilsverkündung komme. Der sichtlich unter all dem leidet, der eine funktionierende Familie hat, die mit im Gerichtssaal saß. Und der, ja, aber trotzdem eben nicht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht stand, sondern eben wegen dieses verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Ich will das gleich vorwegnehmen. So ein Rennen, das kann man auch gegen sich selbst fahren. Diesen Paragraphen gibt es noch gar nicht so lange in der Strafprozessordnung. Der ist tatsächlich eingeführt worden aufgrund der Ereignisse der letzten Jahre, über die ja überregional immer berichtet wird, wo illegale, wie du es sagst, illegale Straßenrennen gefahren werden, wo meistens drei Autos beteiligt sind und dann Unbeteiligte ums Leben kommen. Aber dieser Paragraph, der hat so einen, ich nenne es mal Schlenker, da steht drin, so ein Rennen kann man auch gegen sich selbst fahren. Also auch nur ein Auto, das wie verrückt durch die Gegend rast, umfasst dieser Paragraph. Und da steht dann so in etwa drin, wenn man sein eigenes Auto bis an die Grenzen austestet. Und in dem Fall war es so, dass auf dem Tacho des Angeklagten 191 Kilometer pro Stunde standen in einer 70er-Zone.
Also deutlich zu schnell, hat der Gutachter gesagt.
Ja.
Und war das in dem Fall auch ein Rennen dann gegen sich selbst? Also das war, um das nochmal zu sagen, das war jetzt kein Rennen, wo zwei Leute gegeneinander gefahren sind. Was ist denn passiert?
Die Straße ist zweispurig und verengt sich irgendwann. Und der Angeklagte ist, ich zitiere jetzt mal den Richter aus dem Urteil, tatsächlich über mehrere Sekunden mit einer wahnsinnshohen Geschwindigkeit gefahren. Er wollte offensichtlich, also ich nenne jetzt mal, der Angeklagte hatte dieses hochmotorisierte Auto und der Tote, der hatte auch ein Auto mit vielen PS, aber es war deutlich kleiner und deutlich leichter. Und der ist vor dem Angeklagten gefahren. Der Gutachter hat gesagt, 124 Meter vor dem Angeklagten ist er gefahren. Es war klar, es kommt eine Verengung, die Straße wird einspurig und trotzdem hat der Angeklagte noch zum Überholen angesetzt und hat dann irgendwann doch versucht zu bremsen, weil er gemerkt hat, ich schaffe das nicht, trotz dieser, ich nenne es jetzt mal irrsinnigen Geschwindigkeit, hat das nicht geschafft, hat das kleine Auto, das vor ihm fuhr, angestoßen. Ich zitiere wieder den Gutachter, das kleine Auto fuhr 69 Kilometer pro Stunde und ich sag nachher auch, warum das alles so genau ist. Also das ist keine Vermutung, das ist alles ganz genau, was ich jetzt erzähle. Das ist 69 Kilometer pro Stunde gefahren und allein durch den Anstoß von hinten, der nur ganz leicht war, das große Auto war kaum beschädigt, da waren ganz kleine Blechschäden nur. Allein durch den Anstoß ist dieses kleine Auto um mehr als 10 Kilometer pro Stunde beschleunigt worden. Obwohl es ja schon in der Vorwärtsbewegung war, hat es nochmal so einen Bums gegeben, ist sofort in den Gegenverkehr geschleudert. Da kam gerade jemand und ich habe die Bilder gesehen. Also muss man aushalten. Da ist, ich sag's jetzt mal wirklich so, da ist viel Blut geflossen. Auch ein ganz spezieller Unfalltod, so schlimm das jetzt klingt, will ich auch nachher noch beschreiben. Und dass die beiden Menschen aus dem Auto, was mit diesem Kleinen kollidiert ist, dass die da nur leicht verletzt ausgestiegen sind aus ihrem Auto, ist aus meiner Sicht, grenzt das an Wunder, kriege ich gleich wieder eine Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie der Sachverständige Wucht und Aufprall beschrieben hat. Es waren also drei beteiligte Autos und die Unbeteiligten hat es am schlimmsten erwischt. Und ich nenne es jetzt mal das dritte Auto. Das hast du auch gesehen. Das ist vorne, also das, was wir früher mal Knautschzone nannten, die heißt heute alles ganz anders. Das ist wirklich komplett zusammengeschoben. Also es hat die komplette Energie aufgenommen und man hat auf den Fotos gesehen, die beiden konnten noch aussteigen aus diesem Auto, was just in dem Moment halt im Gegenverkehr kam.
Die waren aber, um das auch nochmal klarzustellen, nicht an diesem Autorennen beteiligt. Also
nein, die sind ja aus der Gegenrichtung gekommen.
Nee, genau, also das Auto, was angestupst wurde, was vor dem Raser gefahren ist.
Das ist einfach ganz normal gefahren, wollte da, wo die Verengung war, ist es halt, also der Fahrstreifen rechts fällt praktisch weg, es verengt sich nach links.
Ja.
Und der Anstoß ist aber erfolgt. Der Gutachter hat eine Visualisierung gemacht, die sehr eindrücklich war. Der Anstoß ist erfolgt. Da waren schon diese Pfeile, du musst nach links, du musst nach links. Warum ich das erzähle, erzähle ich auch später noch, weil die Verteidigung nämlich auf so eine Mitschuld des Toten dann plädiert hat.
Ja, und mittlerweile können solche Unfälle ja ganz genau rekonstruiert werden mit Hilfe der Technik. Und wie das funktioniert, das hören wir gleich, aber erstmal haben wir noch einen Hörtipp für euch. Ja, und in diesem Hörtipp, da geht's um Jack the Ripper. Ja, habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum fast jede diesen Namen kennt und warum so viele Leute auf die Geschichten, auf die Stories von echten Verbrechen abfahren? In Killing Jack, da gehen die Hosts, die Moderatoren Caro und Jörg zurück zur Geburt des vielleicht bekanntesten Cold Case der Welt, dem Godfather of True Crime, Jack the Ripper. Die beiden stoßen dabei auf brutale Gewalt gegen Frauen und sie fragen sich, wie dieser Mythos überhaupt entstand. Und sie versuchen, diesen Mythos zu killen. Warum und wie das gehen soll, hört es euch an in Killing Jack, dem Podcast. Den verlinken wir euch natürlich auch unter dieser Folge. Ja, zurück zu unserem Fall im Amtsgericht in Rudolstadt. Ein Mann ist auf der Landstraße mit mehr als 190 km/h unterwegs. Erlaubt waren 70 und ein Mann musste sterben, weil der Angeklagte das Auto vor sich angestoßen hat, das Fahrzeug dann in den Gegenverkehr Verkehr gekommen ist und mit einem anderen Auto zusammengeprallt ist. Das alles konnte aber ganz genau rekonstruiert werden dank der Technik. Und Conny, du weißt es, du hast nämlich den Gutachter gehört. Warum geht das denn heute so genau?
Weil alle drei Autos einen sogenannten Crash-Datenspeicher hatten. Das ist jetzt ein umgangssprachliches Wort. Es gibt da so eine englische Bezeichnung dafür. Ich nenne es mal eine Blackbox für Autos. Und da wird einfach alles aufgezeichnet. Es wird alles aufgezeichnet und alle drei Autos hatten das, weil es alle drei relativ neue Autos waren. Es ist auch Pflicht, dass das die Autos haben seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Und diese Autos hatten das alle. Und deswegen konnte der Gutachter genau, der konnte sagen, bei dem Auto des Unfallverursachers den Lenkwinkel, ob das Gaspedal komplett durchgedrückt war, wie sich die Geschwindigkeiten innerhalb der letzten 5 Sekunden verändert haben. Also wirklich, das ist, der hat die Listen gezeigt, wie sich die Geschwindigkeiten verändert haben, wann das Bremspedal betätigt worden ist. Und deswegen konnte er auch diese Anstoßgeschwindigkeit so genau bestimmen. Er sagt natürlich auch, also gut, da standen jetzt 191 Kilometer pro Stunde drauf. Wir wissen alle, wenn wir zu schnell fahren, es gibt eine Toleranz, die hat er auch eingerechnet dann, aber in der 70er-Zone mit mehr als 180, das stand fest und das halt auch über mindestens 5 Sekunden, das hat der Crash-Datenspeicher oder halt die Blackbox hergegeben. Und es gab aber noch Zeugen, die habe ich nicht gehört, die sind in der Urteilsbegründung dann beschrieben worden, die der Angeklagte schon vorher überholt hat und die gesagt, da hat irgendwie einer hat gesagt, was ist mit dem nicht in Ordnung. Mhm. Und insofern konnte man halt sagen, es ist eben nicht dieses typische Augenblicksversagen, was man so oft hat bei einer fahrlässigen Tötung und wo ich denke, auch wir beide haben schon Situationen gehabt, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir einfach nur Glück hatten, dass gerade keiner kam. Aber das hier war eben etwas anderes und deswegen sind natürlich auch die Strafrahmen völlig anders in diesem Verfahren.
Klar, man kennt das so auf der Bundesstraße, wenn man nochmal sagt, komm, den könnte ich vielleicht noch überholen, mache ich das jetzt? Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, aber man sieht ja dann andere Autofahrer, die dann durchaus dann aus der eigenen Perspektive doch riskantere Manöver machen. Aber wenn jemand mit 190 an einem vorbei prescht, dann ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe noch eine ganz kurze Frage und zwar, war es eigentlich bei Tag oder bei Nacht? War das dunkel?
Es war gegen Abend, es war Ende Mai, es war noch richtig hell.
Und erstaunlich finde ich tatsächlich, was der Gutachter alles da erzählen kann zu, weil früher, berichtige mich da gerne, war das ja so, dass dann die Bremsspuren ausgewertet wurden und in die Richtung ging das doch. Das scheint jetzt mittlerweile alles technisch andere Möglichkeiten zu geben. Ne?
Bremsspuren gibt es ja schon lange nicht mehr durch das ESP oder das ABS. Mhm. Das gibt es schon lange nicht mehr, aber es gibt dann sogenannte Driftspuren und Schleuderspuren und das hat der Gutachter alles ausgemessen. Er war selber am Abend da. Er hat mehr als 7000 Fotos gemacht, hat er gesagt. Und konnte das deshalb auch so ganz genau alles sagen. Auch die Bewegung des Autos, weil das ist ja jetzt was der Speicher nicht hergibt, weil das kleine Auto, das angestoßene Auto, das Auto, in dem der Mann gestorben ist, das ist halt so wirklich rumgeschleudert durch diesen Anstoß von hinten. Und es wog halt deutlich weniger als das schwere Auto, das von hinten kam. Ich habe Fotos von allen Autos gesehen. Wie gesagt, das große Auto, das hatte rechts vorne eine ganz leichte Beschädigung. Da hat auch der Gutachter dazu gesagt, da ist noch nicht mal, gibt es irgendwie so ein Crash-Dingens, was halt auch den Aufprall abfängt. Das war gar nicht berührt oder in irgendeiner Form beschädigt. Und die anderen Autos, also ja, Totalschaden. Die waren wirklich klipperklar. Das ist, also man muss das wirklich auch aushalten. Da waren die Airbags gekommen und in dem Auto des Toten waren die alle blutig.
Der Angeklagte hatte zu Beginn zugegeben, dass er zu schnell unterwegs war. Aber natürlich hatte auch er einen Verteidiger dabei. Und die Aufgabe der Verteidigung ist es ja immer, das Beste für den Mandanten rauszuholen. So ist das im Gericht. Und welche Punkte die Verteidigung vorgebracht hat, das hören wir gleich nochmal.
Die Rettungssanitäter habe ich noch gehört im Zeugenstand und da hat auch einer gesagt, also normalerweise haben wir da Schädel-Hirn-Traumen, aber so viel Blut, das ist eher ungewöhnlich. Der hatte eine ganz schwere Hinterkopfverletzung. Und jetzt beziehe ich mich wieder auf den Gutachter. Da stand eine Kühlbox, der hatte hinten den Sitz umgelegt und er hatte also einiges an Gepäck auch auf der Rückbank und unter anderem eine Kühlbox. Und durch den Anstoß ist einmal der Sitz so weit nach hinten, dass er gegen diese umgeklappte Rückbank geschlagen ist. Und an der Stelle hatte der später Getötete, also war die Wirbelsäule kaputt, weil es mit solcher Wucht nach hinten gedonnert hatte. Aber er ist halt auch, der Sitz hat sich leicht gedreht durch diesen Anstoß und dadurch hat die Kopfstütze den Kopf nicht mehr ganz aufgefangen, weil halt der Anstoß so extrem war, hat den Sitz so ein klein bisschen gedreht und der Mann ist ganz offensichtlich mit seinem Kopf in die Kühlbox geschlagen, die da hinten war. Das hat die Verteidigung im Plädoyer aufgegriffen und hat gesagt, also erstens war die Ladung nicht richtig gesichert und außerdem ist er schon viel zu weit links gefahren. Er hätte ja noch weiter rechts fahren können und dann wäre der Unfallverursacher ja noch vorbeigekommen.
Jetzt, wir haben gesagt, es ist angeklagt, verbotenes Kraftfahrzeugrennen und nicht fahrlässige Tötung. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz ehrlicherweise. Kannst du da vielleicht noch was dazu sagen, was da vielleicht die Unterschiede sind? Beziehungsweise was macht das jetzt dazu, dass das angeklagt wurde und nicht fahrlässige Tötung?
Ich versuche es jetzt an einem Beispiel zu machen. Ich biege rechts ab und nehme jemanden mit, einen Fußgänger, einen Fahrradfahrer oder so. Dann ist das ein Augenblicksversagen, weil ich nicht richtig hingeschaut habe. Aber wenn ich über viele Sekunden viel zu schnell fahre, so hat es der Vorsitzende dann auch im Urteil gesagt, dann gefährde ich andere Verkehrsteilnehmer bewusst. Die sind mir dann egal. So hieß es tatsächlich auch im Urteil. Dem Angeklagten sei das Wohlergehen der anderen Verkehrsteilnehmer völlig egal gewesen. Also der Unterschied ist einmal dieses über eine längere Zeit zu schnell fahren. Also wir fahren vielleicht auch mal zu schnell, wenn wir einen Fahrradfahrer irgendwo in der 30er-Zone überholen wollen. Aber dieses, ich will da jetzt noch vorbei, offensichtlich an dieser Engstelle. Ich will da vorher noch an dem vorbei. Und dieses über Sekunden hinweg bewusste zu schnell fahren, das hat halt eine andere Qualität. Also der wollte natürlich niemanden umbringen. Deswegen ist es kein Totschlag oder sowas. Aber deswegen gibt es eben diesen Paragraphen, wenn ich mein Auto ausreize, dann muss ich damit rechnen, dass ich härter bestraft werde, weil, wie gesagt, da steckt drin, dass mir doch wurscht, was mit den anderen passiert. Und in dem Fall ist es halt ganz tragisch geendet.
Wir haben jetzt alle Parteien quasi gehört und natürlich gehört zum Gerichtsprozess dazu die Plädoyers, also Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Was wurde da vorgetragen?
Die Staatsanwältin hat relativ fix plädiert, weil aus meiner Sicht auch absolut angemessen, weil es war ja alles klar und sie hat für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe gefordert. Also bei fahrlässiger Tötung gibt es auch Freiheitsstrafen, aber das muss schon richtig, also das muss dann auch schon schlimm sein. Ich habe auch schon fahrlässige Tötungen im Straßenverkehr mit Geldstrafen erlebt und die Staatsanwältin hat eben wegen dieses rücksichtslosen Verhaltens auf dieses verbotene Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge plädiert. Hinzu kam noch eine fahrlässige Körperverletzung, nämlich die beiden, das Pärchen aus dem dritten Auto, was praktisch aus dem Gegenverkehr kam. Und die Staatsanwältin hat 3 Jahre und 2 Monate Haft beantragt. Das ist aus einem Strafrahmen von 1 bis 10 Jahren jetzt nicht ganz unten. Sie hat es auch begründet, weil eben doch erhebliche Folgen eingetreten sind. Sie hat berücksichtigt, dass der Angeklagte selbst unter dem Geschehen leidet. Trotzdem Haft 3 Jahre, 2 Monate. Verteidigung hat ein bisschen länger plädiert. Und die wollten auch nur eine Geldstrafe haben. Und es ist die Aufgabe der Verteidigung, alles, was zugunsten des Angeklagten spricht, nochmal aufzuzählen. Es ist auch sehr zurückhaltend erfolgt. Die Verteidigerin hat halt gesagt, das habe ich eben schon gesagt, die Ladung sei nicht richtig gesichert gewesen. Und wie gesagt, der später Getötete, der war einfach, das hat man auch auf Fotos gesehen, beziehungsweise auf den Visualisierungen, ja, der war im Begriff, auf diese linke Spur zu wechseln. Und da sagte die Verteidigung, wäre der rechts geblieben, dann wäre das andere Auto noch vorbeigekommen. Und dazu hat allerdings der Gutachter gesagt, ja, in dem Moment schon, aber 10 Meter weiter vorne wäre er in die Wand gefahren. Der musste sich einordnen mit der Geschwindigkeit, die er hatte. Die Verteidigung hat trotzdem gesagt, also eine gewisse Mitschuld, weil er halt sozusagen schon auf der linken Spur war, obwohl er noch hätte rechts bleiben können, gab dann eine kurze Urteilsberatung und es hat 3 Jahre Haft gegeben. ohne Bewährung. Ich habe dem Angeklagten direkt gegenüber gesessen. Das hat den schwer getroffen. Also der ist jetzt nicht in, er hat jetzt keine dramatischen Regungen gezeigt, aber er hat die Augen geschlossen. Und ich meine, ich habe auch Tränen gesehen. Ja, aber ich glaube eben, dass dieser Paragraph, den gibt es halt wegen der furchtbaren Ereignisse der letzten Jahre. Es gibt ja ganz andere Rennen, muss man ja nur so einen Begriff eingeben, dann findet man tatsächlich schlimme Folgen, immer Unbeteiligte, weil halt Leute mit großen Autos auch Rennen gegeneinander fahren. Das ist allerdings dann was anderes. Das haben wir ja auch schon mal besprochen, da kann es sogar zu einer Mordanklage kommen.
Und mit 3 Jahren, da ist man im Amtsgericht ja tatsächlich auch schon relativ, naja, weit oben, würde ich sagen, der Maximalstrafe 4 Jahre, also das ist schon so, ganz schön.
So ist es, so ist es. Und ich muss jetzt mal ganz kurz blättern, damit ich noch was aus dem Urteil erzählen kann. Der vorsitzende Richter hat gesagt, also der Angeklagte ist schuld an diesem Unfall und nur er, ohne seine rücksichtslose, riskante Fahrweise wäre es nicht zu diesem Unfall gekommen, bei dem ein Mensch gestorben ist. Und er hat es juristisch erklärt, also das ist die Variante des verbotenen Kraftfahrzeugrennens in der Variante der Einzelraser. Ich habe dieses Wort tatsächlich noch nie gehört. Der Einzelraser, der ein Rennen gegen sich selbst fährt, sein Auto auslotet und schaut, wie es fährt. Da fällt mir jetzt noch ein, die Verteidigung hatte auch argumentiert, es hatte 600 PS das Auto, aber es ist bei 305 abgeregelt, bei 305 Kilometer pro Stunde. Und die hat der Angeklagte ja lange nicht ausgereizt.
Ja.
Das war noch eine Argumentation der Verteidigung und dazu hat der Vorsitzende was total Interessantes gesagt, wie ich fand. Da hat er also auch Entscheidungen zitiert und hat gesagt, also wenn man die Höchstgeschwindigkeit der Autos nehmen würde als Maßstab für so eine Verurteilung, dann würden ja die Besitzer großer, schneller Sportwagen extrem im Vorteil sein, weil die dürfen dann 300 fahren und jemand anders darf nur 180 fahren und kriegt die gleiche Strafe. Also das fand ich, an sowas denke ich halt gar nicht, das fand ich wirklich interessant. Und nach dem BGH reichen 100 Meter zu schnell fahren, hat er gesagt. 100 Meter rasantes Fahren reichen nach Ansicht des BGH, um auf diese Verurteilung wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu kommen. Wie gesagt, mit einem Strafrahmen bis zu 10 Jahren ist schon. Den Toten macht das natürlich nicht wieder lebendig. Das hat der Richter auch gesagt. Er hat gesagt, ja, Sie haben uns hier nachvollziehbar geschildert. Wir glauben Ihnen das auch, dass Sie das bereuen, dass Sie darunter leiden. Der Angeklagte braucht auch selber Hilfe, um damit klarzukommen. Also professionelle Hilfe. Und dazu hat der Richter gesagt, ja, aber der Tote, der kann ja nichts mehr sagen. Dessen Leben ist auch vorbei, komplett vorbei. Das ist halt die Folge Ihres Tuns. Und ein Augenblicksversagen gibt es nicht, sondern Sie haben massiv beschleunigt. Und es gab dann halt zusätzlich noch Zeugen, die gesagt haben, das war schon vor den 5 Sekunden, als der viel zu schnell an uns vorbeigefahren ist. Der Vorsitzende hat nochmal gesagt, ohne Rücksicht auf die Folgen ist der Angeklagte über eine längere Strecke zu schnell gefahren und deshalb gibt es eine Haftstrafe. Gegen diese Haftstrafe kann man natürlich Berufung einlegen. Man kann auch sogenannte Sprungrevision zum Oberlandesgericht einlegen. Da würde dann nur nach den juristischen Bewertungen geschaut. Ich denke schon, dass die Verteidigung nochmal das Urteil überprüfen lassen wird. Und zwar dann am Landgericht Gera, das ist die nächste Instanz. Und der Führerschein, den hat das Amtsgericht dem Angeklagten für mehr als weitere 3 Jahre weggenommen. Der ist, wie gesagt, seit Mai schon weg, seit Mai letzten Jahres. Und das ist natürlich auch immer das Risiko, was man auch trägt, wenn man in Berufung geht. Dann wird es halt noch länger. Nur in dem Fall steht ja eine Haftstrafe auf dem Spiel.
Ja.
Ja, also das ist schon wieder ein Prozess gewesen, wo ich halt sage, macht auch was mit mir. Ja, wenn ich es eilig habe, dann denke ich halt auch, ach, schaffe ich noch, wenn die Ampel gerade gelb wird und ich fahre da trotzdem noch drüber. Wenn niemand hinter mir ist, sollte ich vielleicht auch anhalten.
Ja, das kann man wohl nicht oft genug sagen, aber in diesem Prozess war die Schuldfrage eindeutig und ein Mann ist gestorben. Ein anderer geht dafür mehr als 3 Jahre ins Gefängnis. Also da wurde ein Urteil gesprochen. Und wir haben noch ein Urteil für euch. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt, denn wir hatten im Januar über einen Mann gesprochen, der auf seinem Wohnzimmertisch andere Männer kastriert hat. Also wirklich unglaublich, da nochmal alle Details nachhören. Aber auch da gibt es jetzt ein Urteil und das hören wir jetzt.
Es ist eine Haftstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten rausgekommen. Der Prozess ist fast ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen, um die Verletzten, so hießen sie in diesem Prozess, zu schützen. Also Männer, die den Angeklagten aufgesucht haben, weil sie mit ihrem eigenen Körper fremdeln und gewisse Körperteile, Hoden, Penis, auch Zehen, als nicht zu sich gehörig empfunden haben. Einer war auch dabei, der hoffte, dass er dadurch von seiner Sucht nach Sex befreit würde. Der Angeklagte hat im Laufe des Prozesses ein Geständnis abgelegt. Und wie gesagt, 6 Plädoyers waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Staatsanwältin hat 6 Jahre und 6 Monate beantragt, weil hier geht es um die schwere Körperverletzung, die mit einem Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit oder mit einer dauerhaften Entstellung verbunden ist. Und der Verteidiger wollte Freispruch oder Bewährung. Und das Gericht, ich sage jetzt mal, ist in der Mitte geblieben. Es hat 3 Jahre, 10 Monate gegeben. Das ist eine Haftstrafe. Aber die Richter haben gesagt, das ist nicht der klassische Fall einer schweren Körperverletzung, sondern hier geht es um minderschwere Fälle der schweren Körperverletzung. Das heißt tatsächlich so. Und haben deshalb den Strafrahmen gesenkt und sind auf eine Haftstrafe von 3 Jahren und 10 Monaten gekommen. Der minderschwere Fall ist begründet worden mit dem Geständnis. Es ist schon lange her und die Männer wollten das. Ein großer Teil der Männer musste ja als Zeuge aussagen. Und die haben im Zeugenstand, so hieß es im Urteil, alle gesagt, wir wollten das und wir möchten nicht, dass der bestraft wird. Das ist natürlich eine besondere,
so explizit dann sogar.
Ja, eine besondere Komponente. Aber es konnte auch keine Bewährung geben, weil das Urteil muss Nachahmer abschrecken, haben die Richter gesagt.
Und der Mann, der ist an die 70, ne?
75.
75 Jahre alt. Also ja. wie ich gehört habe oder wie du mir auch erzählt hattest oder wie wir es auch ausführlich besprochen haben, hat er wohl bei anderen Ärzten eine Konsultation gehabt, so 2 Mal oder so, ne?
Tatsächlich muss das so gewesen sein, dass er mal bei einem Arzt hospitiert hat und deshalb das konnte. Und bis auf einen Mann, wo Nachbehandlungen nötig gewesen sind, ist auch tatsächlich gesundheitlich wohl nicht viel schiefgegangen für die Verletzten.
Also wie gesagt, diese Folge findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, wie immer. Und von uns gibt es ja wie immer alle 2 Wochen neuen Stoff aus dem Thüringer Gerichtssaal. Und bis dahin lege ich euch gerne noch einmal den Podcast Killing Jack ans Herz. Da gehen die Moderatoren Caro und Jörg dem Mythos von Jack the Ripper nach. Und sie fragen sich, warum dieser Mythos so entstanden ist. Und sie wollen den Mythos killen. Viel Spaß beim Hören. Conny, dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.